ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Unter der Knute der Taliban. Wohin steuert Afghanistan?
Der Sturm auf Kabul. 3 Jahre ist es her, seitdem die Taliban die afghanische Hauptstadt erobert haben. Zum zweiten Mal eigentlich. 1996 hatten sie die Stadt schon einmal unter Kontrolle. Und sie hatten vor 3 Jahren leichtes Spiel. Die vom Westen ausgebildeten Kräfte haben keinen Widerstand geleistet. Bei der Bevölkerung breitete sich eine Massenpanik aus. Am internationalen Flughafen spielten sich dramatische Szenen ab. Das haben wir alle noch im Kopf, wie Menschen sich da an startende Maschinen gehängt haben. Die internationalen Sicherheitskräfte verließen überstürzt das Land. Wie ist die Lage denn heute? Wie geht es den Menschen unter der Herrschaft der Taliban? Lea Busch gibt uns da einen Einblick.
Die 15-jährige Hira Masomi steht am Spülbecken in der Küche ihres Elternhauses in Kabul. Sie wäscht einen bunt bemalten Teller ab. Seit sie nicht mehr zur Schule gehen darf, ist das ihr Alltag. Haushalt. Früher, als ich zur Schule gegangen bin, hatte ich Klassenkameraden und Freundinnen. Jetzt habe ich nur noch Finsternis in meinem Leben. Es geht mir nicht nur um mich, allen afghanischen Mädchen geht es so. Wenn ein Mädchen nicht gebildet ist, wie soll sie später mal ihre Kinder erziehen? Jetzt werden alle Mädchen Analphabetinnen sein, die keine Zukunft vor sich haben. Seit die Taliban vor 3 Jahren wieder an die Macht kamen, dürfen Mädchen in Afghanistan nur noch bis einschließlich der 6. Klasse in die Schule. Ausbildung, Uni, eine Karriere bleibt ihnen verwehrt. Im Interview mit dem ARD-Studio Südasien behauptet Taliban-Sprecher Molvi Hamdullah Fetrat hingegen, Frauen dürften doch schon vieles.
Frauen haben Rechte. Sie können Besitztümer erben, niemand kann sie zur Ehe zwingen und Witwen können selbst entscheiden, ob sie wieder heiraten möchten.
Hilfsorganisationen wie Human Rights Watch warnen immer wieder, dass sich die Menschenrechtslage in Afghanistan, vor allem für Frauen und Mädchen sowie Angehörige von Minderheiten, extrem verschlechtert habe. Die allgemeine Sicherheitslage, auch hier auf den Straßen von Kabul, hat sich in den letzten 3 Jahren dagegen verbessert. Viele Menschen sind unterwegs. Es ist ein Alltag ohne Krieg. Für Elinor Zaino, die bis vor 3 Jahren das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul geleitet hat, steht Afghanistan jetzt vor enormen Herausforderungen.
Also die Taliban versuchen natürlich noch international um Unterstützung zu werben, um diplomatische Anerkennung zu werben. Aber sie müssen sich, denke ich, schon der Tatsache stellen, dass wenn sie der jungen Bevölkerung keine Perspektiven bieten und vor allem auch Bildung, worauf ja die Entwicklung eines Landes aufbaut, wenn sie das nicht angehen, werden sie auch in Zukunft, denke ich, einen Unmut der Bevölkerung haben, dem sie sich stellen müssen.
Auch dem Unmut von Mädchen wie Hira Masomi. Sie ist wütend und traurig zugleich. Ich wünschte, ich wäre ein Junge, denn dann könnte ich studieren, zur Schule gehen und Universitäten besuchen. Aber für uns Mädchen sind alle Türen verschlossen. Ja, manchmal wünschte ich, ich wäre ein Junge. Dann gäbe es nicht so viele Einschränkungen und ich wäre frei. Jungen leben nicht in einem Käfig, wie wir. Sie sind nicht zu Hause eingesperrt. Sie können überall hingehen, wo sie wollen. Und sie können zur Schule gehen. Hira Masomis Traum war es einmal, Ingenieurin zu werden. Sie träumt weiter.
Alltag ohne Krieg in Afghanistan, aber auch ohne Perspektiven, gerade für junge Menschen und schon gar nicht für Mädchen und Frauen. Lea Busch berichtete. Das waren dramatische Tage im August 2021 in Afghanistan. Nachdem die US-amerikanischen Truppen und auch die Bundeswehr das Land überstürzt verlassen hatten, übernahmen heute vor genau 3 Jahren die Taliban die Macht über das Land. Seitdem leiden große Teile der Bevölkerung unter den Repressionen der radikal-islamischen Machthaber. Die Rechte der Frauen und Mädchen wurden extrem eingeschränkt. Die Wirtschaft liegt danieder. Das Land ist international isoliert. Wer kann, flieht aus Afghanistan. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Konrad Schetter. Er ist Afghanistan-Experte und Direktor des Bonn International Center of Conflict Studies. Herr Professor Schetter, wenn irgendetwas Gutes über die Taliban gesagt werden soll, dann meist, dass das Land sicherer geworden sei, seit sie an der Macht sind. Woran kann man das denn festmachen?
In der Tat kann man sagen, das konnte ich auch im letzten Jahr feststellen, als ich in Afghanistan war, dass das allgemeine Sicherheitsgefühl in Afghanistan sich verbessert hat. Es gibt also weitaus weniger Bombenattentate, die Straßen sind sicherer, die Überlandstraßen. Aber auch für den einfachen Bauern bedeutet dies, dass er auf sein Feld gehen kann und eben nicht droht, von Attentaten betroffen zu sein. Das macht sehr, sehr viel in dem allgemeinen Verständnis der Sicherheitslage in Afghanistan aus.
Und das schafft auch in der Bevölkerung Zustimmung für die Taliban?
Ja, ich glaube, wir sehen, dass sehr viele Afghaninnen und Afghanen mit der Ideologie der Taliban wenig anfangen können, gerade mit dieser radikalen Haltung. Allerdings eben sehen, dass die Taliban doch diese Grundsicherheit bringen. Und das führt zumindest zu einer Akzeptanz. Man muss bedenken, dass das Land vorher über 4 Jahrzehnte sich im Krieg befunden hat. Und alleine dieses Durchatmen, sich nicht mehr in einem Krieg zu befinden, ist vielen Afghanen sehr viel wert.
Aber die Terrormiliz Islamischer Staat ist in Afghanistan noch aktiv und verübt auch immer mal wieder Anschläge. Was will der IS in Afghanistan erreichen?
In der Tat, der IS ist gerade im Südosten des Landes nach wie vor stark und auch die Taliban vermögen es bislang nicht, den IS wirklich zu bekämpfen. Der IS verübt hin und wieder Attentate. Es sind vor allen Dingen ehemalige frustrierte Kämpfer der Taliban, die häufig noch radikaler sind, die sich hier dem IS angeschlossen haben. Der IS hat das Interesse, den Kampf, den sie hat, vor allen Dingen nach Zentralasien und auch nach Pakistan hineinzutragen.
Die Wirtschaft in Afghanistan ist am Boden, heißt es. Die meisten Menschen sind arbeitslos und wissen nicht, wie sie an Lebensmittel gelangen sollen. Wie leben denn die Menschen in Afghanistan derzeit?
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass das Land sich ständig am Rande einer humanitären Katastrophe befindet und wir wirklich Millionen von Menschen haben, die nicht wissen, wie sie den nächsten Tag überleben sollen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales Problem. Gleichzeitig wird das Land eben immer wieder von Hungersnöten, von Dürren heimgesucht. Was hilft, sind die Verwandtschaftsnetzwerke und vor allen Dingen natürlich auch gerade die Exilafghanen, die im Golf oder in Europa leben, die immer wieder versuchen, ihren Verwandten in Afghanistan Hilfe zu leisten. Ohne diese verwandtschaftlichen Verbindungen wäre das Land schon wirklich längst im Abgrund.
Armut und Hunger können zu Protesten führen. Das sehen wir immer wieder in verschiedenen Ländern. Davon hört man bis jetzt nichts aus Afghanistan. Brodelt da was?
Das sehe ich im Moment nicht. Wir erkennen immer, dass natürlich kleinere zivilgesellschaftliche Organisationen gerade in den Städten immer wieder auf sich aufmerksam machen, vor allen Dingen auf die desolate Lage der Frauen und der Menschenrechte. Aber ansonsten, glaube ich, haben sich viele Afghanen damit abgefunden, dass die Politik von wem auch immer nicht ihre Lebensverhältnisse verbessert. Da ist einfach die Frustration so groß, dass man an sich sagen kann, das ist eine Art von Agonie und niemand glaubt mehr daran, dass er politisch hier was verändern kann. Auch gibt es zu den Taliban keine Alternative.
Vor 3 Jahren sind die US-Amerikaner und dann auch die Bundeswehr Hals über Kopf aus dem Land abgezogen. Gibt es denn noch Spuren dieser Schutzmächte? Hat irgendetwas langfristig überlebt, was da über Jahre aufgebaut wurde, zum Beispiel im Bildungssektor?
Also man kann natürlich sagen, dass gerade in den städtischen Räumen man doch eine Zivilgesellschaft hat, die es vor 20 Jahren nicht gab. Also wirklich Akteure, die für Menschenrechte, für Frauenrechte einstehen, die weitaus gebildeter sind, als das vor 20 Jahren war. Da hat sich sehr viel getan. Im Infrastrukturbereich, trotz des Krieges in den letzten 20 Jahren, gibt es Straßen, gibt es auch eine rudimentäre Wasserversorgung, die es nach wie vor gibt. Also es sind doch einige Sachen aus der Entwicklungszusammenarbeit geblieben. Allerdings hat keiner bisher die Möglichkeit gab, hier wirklich eine Bestandsaufnahme zu leisten.
Wenn Sie sagen, es gibt momentan keine Alternative zu den Taliban, wie sehen Sie da die langfristige Entwicklung?
Also die langfristige Frage ist eigentlich, inwieweit die Taliban sich halten können, vor allen Dingen als eine Einheit. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, dass die Taliban selbst in verschiedenen Gruppen zerfallen. Wir sehen verschiedene Streitigkeiten innerhalb der Gruppierung. Das heißt, die größte Gefahr der Taliban ist die Uneinigkeit seiner verschiedenen Gruppierungen. Und das ist die Frage, ob da die Bewegung zusammenbleibt und das Ganze zusammenhält. Und hier spielen dann natürlich auch die Nachbarstaaten, die USA, Russland, China eine große Rolle, inwieweit die in der Lage sind, hier nun die Taliban zu beeinflussen.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Unter der Knute der Taliban. Wohin steuert Afghanistan?
Vor 3 Jahren haben die westlichen Staaten nach der Machtübernahme durch die Taliban Afghanistan Hals über Kopf verlassen. In Evakuierungsflügen wurden Deutsche so schnell wie möglich ausgeflogen. Aber damit ist die Geschichte ja nicht zu Ende gewesen. Wie geht Deutschland 3 Jahre später mit Afghanistan um? Die Frage hat die Bundesregierung nicht wirklich geklärt. Keine Botschaft, keine Anerkennung der Taliban, was Probleme mit sich bringt. Denn zum einen will man abschieben, zum anderen ist es nach wie vor schwierig, Menschen, die aufgenommen werden sollen, auszufliegen. Es gibt auch eine Debatte um Sicherheitsüberprüfungen. Und was ist mit Entwicklungshilfe? Gabor Hallasch über die vielen offenen Fragen und er hat auch mit Afghanen gesprochen.
Mohammad Azim sitzt in Kabul, trägt Sonnenbrille und Maske. Niemand soll ihn erkennen.
Was denken Sie, wie es einem Menschen geht, der keine Sicherheit für sein Leben, sein Eigentum, seine Ehre, seine Familie und seine Kinder hat, keine Arbeit und der seinen Job verloren hat, der heimlich im Keller lebt und dem das Atmen schwerfällt?
Mohammad, der eigentlich anders heißt, war Journalist, ein bekanntes Gesicht im afghanischen Fernsehen. Er hat über die Verbrechen der Taliban berichtet. Mohammad ist einer von Tausenden. Er soll nach Deutschland kommen über das Bundesaufnahmeprogramm. Das ist zum Beispiel gedacht für Journalisten, für Frauenrechtlerinnen oder für Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. Die Bundesregierung hat versprochen, sie nicht im Stich zu lassen. Doch was ist das noch wert? Die Bundesinnenministerin klingt zurückhaltend. Nancy Faeser sagt, Deutschland habe bereits viel getan.
Wir werden diejenigen, die Anträge gestellt haben, auch auf jeden Fall weiter bearbeiten. Wie die Zukunft ist, wie das finanziert werden kann, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
Es gibt kein Geld für das Programm im nächsten Jahr, so heißt es aus dem Innenministerium, mit Verweis auch auf die schwierige Lage im Bundeshaushalt. Das Auswärtige Amt pocht auf den Koalitionsvertrag und das Versprechen, das die Bundesregierung gegeben hat. Dieses Versprechen hätte man nie geben dürfen, so sieht es die Union. Innenpolitiker Alexander Trom kritisiert außerdem das aus seiner Sicht völlig intransparente Verfahren.
Darüber hinaus bestehen erheblichste Sicherheitsbedenken dahingehend, welche Personen hier vom Außenministerium nach Deutschland geholt werden. Und deshalb, ja, dieses Bundesaufnahmeprogramm gehört sofort eingestellt.
Es sind Bilder, die vor 3 Jahren um die Welt gehen. Die Taliban überrennen Kabul, Menschen klammern sich verzweifelnd an startende Flugzeuge. Deutschland hat bislang mehr als 34.000 Afghanen aufgenommen. Seit knapp 2 Jahren gibt es das Bundesaufnahmeprogramm. Hier schlagen Nichtregierungsorganisationen Menschen vor. Die deutschen Behörden wählen dann aus, fordern Dokumente an, überprüfen die Personen. Erst dann gibt es ein Visum. In knapp 2 Jahren sind nur etwa 600 Personen über das Programm eingereist. Nun steht es auf der Kippe.
Wir schicken die in den Tod.
Das sagt Elaha Hakim von der Organisation Kabul Luftbrücke. 20 Jahre habe Deutschland versprochen zu helfen und sei dann überstürzt abgezogen.
Und zum zweiten Mal sagen wir, tut mir leid. Es geht hier einfach Menschen zurücklassen zum Sterben. Wir lassen die sterben, nicht weil die hungern, sondern die werden ermordet.
3 Jahre nach dem Fall von Kabul blickt Deutschland anders auf Afghanistan. Diskutiert darüber, Straftäter abzuschieben, besonders nachdem im Mai in Mannheim ein Afghane einen Polizisten ermordete, sehr wahrscheinlich aus islamistischen Motiven.
Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen.
Das sagt der Bundeskanzler im Juni, doch wie soll das gehen? Abschieben in ein Land, in dem die deutsche Botschaft geschlossen ist? Eine Lösung hat die Bundesregierung noch nicht präsentiert. Die Taliban haben ihre Hilfe angeboten, doch mit denen über Abschiebungen zu sprechen, wäre fatal, sagt der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig.
Dass man jetzt ausgerechnet mit den Vertretern eines geächteten Regimes anfängt, über Abschiebungen zu reden, statt über Menschenrechte, finde ich dann schon sehr bedenklich.
In Kabul wartet Mohammad Azim weiter auf eine Nachricht von den deutschen Behörden. Er hat Dokumente eingereicht und nichts mehr gehört.
Es scheint, als ob das Leben eines Afghanen für die Welt keinen Wert hat. Leider haben sie mich nicht mehr kontaktiert.
6 Monate ist das her und jeden Tag schwindet die Hoffnung ein Stück mehr.
Am 15. August 2021 übernahmen die Taliban das Regime über Afghanistan, nachdem die USA und die Soldaten anderer NATO-Staaten das Land verlassen hatten. Die Bundeswehr fühlt sich verpflichtet, ihre sogenannten Ortskräfte nach Deutschland zu holen, denn die Taliban verfolgen solche Leute. Hunderte dieser ehemaligen Ortskräfte sind inzwischen in Deutschland, aber viele warten weiterhin auf die Ausreise. Ehrenamtlich bemüht sich auch das Patenschaftsnetzwerk Afghanistan um die Ausreise. Ausreise bedrohter Ortskräfte. Ich habe mit Qais Neksai vom Partnerschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie gefährlich schätzen Sie die Lage ein für Ortskräfte, die früher für deutsche Stellen gearbeitet haben?
Die Lage hat sich leider nicht verändert, besonders für die Ortskräfte in Afghanistan. Und die Ortskräfte befinden sich immer noch in großer Gefahr in Afghanistan. Viele haben wir über das Partnerschaftsnetzwerk rausgeholt, die eine Aufnahmezusage für Deutschland hatten. Und gleichzeitig gibt es aber viele immer noch in Afghanistan, die auf ihre Ausreise warten.
Wie genau sieht denn die Gefahr aus? Die Taliban sind jetzt seit 3 Jahren an der Macht. Da würde man denken, dass sich der ein oder andere vielleicht doch ein neues Leben aufbauen konnte.
In den Augen der Taliban oder der Extremisten sind die Ortskräfte immer Verräter und werden auch Verräter sein. Und aus diesem Grund haben sie den Tod verdient. Es gibt wirklich Ortskräfte, die durch die Taliban entführt wurden, gefoltert wurden. Es gibt Kinder der Ortskräfte, die aufgrund der Volljährigkeit in Afghanistan zurückgeblieben sind, wurden leider auch durch die Taliban gefoltert und geschlagen. Und sie sind die ganze Zeit eingesperrt zu Hause. Und so ist leider die Lage für alle Ortskräfte in Afghanistan.
Letzte Woche konnten Sie ein 2-jähriges Kind nach Deutschland holen. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, das Kind war in Afghanistan leider zurückgeblieben. Die Eltern waren in Deutschland und das Kind wurde aufgrund fehlender Reisepass und Visum für Pakistan in Afghanistan zurückgeblieben. Das Kind war bei Großeltern und beim Onkel untergebracht. Und wir haben wirklich lange dafür gekämpft, bis wir das Kind rausgeholt haben und jetzt das Kind sich in Sicherheit bei seinen Eltern in Deutschland befindet. Genau, das war der Grund, warum das Kind leider in Afghanistan zurückgeblieben war.
Es gibt ja etliche ehemalige Ortskräfte, die eine Aufnahmezusage für Deutschland haben, aber trotzdem nicht aus Afghanistan rauskommen. Was ist da das Problem?
Wir haben auch selbst viele Ortskräfte auf unserer Warteliste stehen, die eine Aufnahmezusage für Deutschland erhalten haben, auch einen afghanischen Reisepass besitzen. Aber aufgrund fehlender Visum sind sie immer noch in Afghanistan und warten auf ihre Ausreise. Und das Visum für Pakistan können sie leider nicht finanzieren. Und wir haben bisher über 980 Ortskräfte über das Partnerschaftsnetzwerk gerettet nach Deutschland gebracht und das alles mit privaten Spenden. Und die Ortskräfte selbst können leider diese Kosten nicht bezahlen, weil ein Visum kostet über 1.000 €. Und das ist natürlich der Hauptgrund, warum so viele mit Aufnahmezusagen in Afghanistan zurückgeblieben sind und das Land leider nicht verlassen können.
Wenn Sie ehemalige Ortskräfte nach Deutschland geholt haben, wie geht's dann weiter? Wie kümmert sich das Patenschaftsnetzwerk um diese Menschen?
Wir kümmern uns nicht nur um die Evakuierung der Ortskräfte, sondern auch um die Integration der Ortskräfte in die deutsche Gesellschaft. Das Patenschaftsnetzwerk versucht überall, da wo die Ortskräfte untergebracht wurden, bundesweit zu unterstützen und zu helfen. Und wir unterstützen die Ortskräfte bei Behördengängen, bei ihrer Integration, Jobsucher, Ausbildungsverletzer, Studiumsverletzer, Wohnungssucher. Und wenn es natürlich um die Niederlassungserlaubnis geht, da versuchen wir sie auch zu unterstützen. Einerseits natürlich die Evakuierung der Ortskräfte, der aufgenommenen Ortskräfte und andererseits die Integration der Ortskräfte in Deutschland.
Über wie viele Menschen sprechen wir denn, die jetzt noch in Afghanistan festsitzen und auf ihre Ausreise warten, mit oder ohne Zusage?
Da sind wirklich viele. Auf meiner stehen über 120 Familien, die immer noch dort festsitzen und auf ihre Ausreise warten, die eine Aufnahmezusage haben. Gleichzeitig haben wir mit weiteren hunderten Ortskräften, die leider aufgrund dieser 2013er Regeln immer noch keine Chance haben, in das Ortskräfteverfahren aufgenommen zu werden. Die sind vom Ortskräfteverfahren ausgeschlossen. Sie melden sich auch ständig und fragen nach, ob das Ortskräfteverfahren sich reformiert hat oder nicht. Aber wir fordern seit 3 Jahren eine Reformierung des Ortskräfteverfahrens. Und gleichzeitig der Kernfamilienbegriff ist auch ein sehr großes Problem, weil viele Kinder der Ortskräfte aufgrund der Volljährigkeit in Afghanistan zurückgeblieben sind. Aber bisher hat sich leider in diesem Ortskräfteverfahren nichts verändert.
Viele ehemalige Mitarbeiter von deutschen Organisationen und der Bundeswehr in Afghanistan warten noch auf ihre Ausreise. Qais Neksai vom Patenschaftsnetzwerk Afghanistan hat uns von den Problemen berichtet.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.